Wer bist du? So wurde ein christlicher Familienvater gefragt, der als Elektriker arbeitet und dessen Hobby Angeln ist. Wer bist du? Er kann sagen, ich bin Elektriker. Wenn er das sagt, dann macht er deutlich, welchen Beruf er hat. Aber wenn er 70 Jahre ist, kann er das nicht mehr sagen. Dann ist er nämlich in Rente. Er könnte sagen, ja, ich war Elektriker, aber jetzt ist er eben Rentner. Wer bist du? Er kann sagen, ich bin Angler. Gerne gehe ich an den Chiemsee und fische dort. Aber es kommt die Zeit, da er das nicht mehr tun kann. Wenn die Beine vielleicht nicht mehr mitmachen oder wenn er sich einfach ein anderes Hobby ausgesucht hat. Wer bist du? Er kann sagen, ich bin Ehemann und Vater. Vater von 3 Kindern jetzt. Auch das ist wahr, aber spätestens an seinem Tod wird sich auch das ändern. Dann heißt es, ich war Ehemann und Vater von 4 Kindern. Wer bist du? Als Mann, der Christus sein Leben anvertraut hat, gehöre ich zur Familie Gottes und das in Ewigkeit. Ich bin ein geliebtes Kind oder ein geliebter Sohn Gottes. Wie verstehst du dein Leben? Wer bist du? Ich war gestern vorgestern war ich zu meiner Schwester gefahren, die hat ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert und dann waren wir gestern auch bei der Feier dabei und da fiel mir ein Wort für diese Geburtstagsfeier ein, was der Apostel Paulus gesagt hat, Christus ist mein Leben. Tja, und Sterben ist ein Gewinn. Da habe ich auch darüber nachgedacht, was ist wirklich Gewinn? Wir verlieren hier vieles beim Sterben. Ja. Aber wenn das Sterben letztendlich Gewinn ist, dann geht's doch da erst richtig los und weiter. Und wisst ihr, darauf sind wir eigentlich auch hingeschaffen, dass wir das auch sagen können. Ja, es geht weiter, ewig. Vieles hört hier auf, aber es geht weiter. In unserem heutigen Bibeltext werden wir diese Frage genauer betrachten. Wie verstehst du dein Leben? Der Bibeltext, auf den ich mich vorbereiten sollte, steht in Galater 3, 23 bis Kapitel 4, Vers 7. Ich möchte hier das immer wieder an dem Beamer auch zeigen, ja, wo wir gerade sind. Aber es ist auch schön, wenn man das Wort Gottes selbst direkt vor der Nase hat, in unseren Gemeindebibeln. Also Galater Kapitel 3 und sogar 2023, okay. Und bis Kapitel 4, Vers 7. Ich lese den Text. Das ist der ganze Text hier. Ja. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. So ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister, denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau. Ihr seid alle einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, besteht zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr aller Güter ist, sondern er steht unter Vormündern und Verwaltern bis zu der von Gott, vom Vater festgesetzten Zeit. Ebenso waren auch wir, als wir noch unmündig waren, den Grundsätzen der Welt als Knechte unterworfen. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, Abba, Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Wir sehen hier in Vers 23 und 25 ein Wortpaar. Das heißt einmal bevor und nachdem. Und das Gleiche sehen wir auch in Vers 1 und Vers 4. Solange der Erbe unmündig ist und als die Zeit erfüllt war. Es geht also darum, wie es früher war und wie es jetzt ist. Was war denn früher? Paulus spricht von einer Knechtschaft. Er und das Volk, aus dem er kommt, das Volk der Juden, sie erlebten das Gesetz und das Leben unter dem Gesetz. Sie lebten unter dem Gesetz, das Gott durch Mose seinem Volk gegeben hat. Das Herzstück dieses Gesetzes kennen wir ja auch, die 10 Gebote. Aber es gab noch viele andere Vorschriften, die wir in den 5 Büchern Mose finden. Ich weiß nicht, ob ihr vom biblischen Unterricht die Blätter habt. Wenn nicht, könnt ihr sie euch noch nehmen. Da vorne habe ich ein paar für die Predigt. Und die erste Frage, die ja da auch steht, was ist so das Gesetz? Ja, diese 5 Bücher Mose oder die Tora, wie die Juden sie bezeichnen, das ist das Gesetz. Als Christus noch nicht gekommen war, war das Gesetz ihr Maßstab, ihre Richtschnur. Das Gesetz war die Norm, nach dem sie alles ausrichteten. Wie ging es da dem Volk? Wie ging es Paulus damit? Sicher hatten sie durch dieses Gesetz eine große Hilfe für ihren Alltag. Viele liebten auch das Gesetz, weil sie wussten, es kommt von Gott und Gott zeigt mir hier, wie ich leben soll. Er zeigt mir auch, dass ich, wenn ich mich danach richte, dass ich auch zu seinem Volk gehören darf und dass ich ihm wertvoll und wichtig bin. Lest mal Psalm 119, da geht es um das Gesetz. Wie ist der Mensch, der hier sich auch auf Gott ausrichtet, so froh darüber, dass er überhaupt Worte von Gott hat? Es ist für ihn wie ein großer Schatz. Aber das Gesetz hat auch eine andere Seite. Das Gesetz wird hier auch als Gefängnis dargestellt. Man war verschlossen und aufbewahrt. Weiter heißt es hier, dass der Mensch den Grundsätzen dieser Welt unterworfen war. Den Grundsätzen der Welt. Was sind denn solche Grundsätze? Sie bestehen aus all dem, was ohne Christus gilt. Was gilt denn auf der ganzen Welt ohne Christus? Einmal, alle Menschen müssen sterben. und kommen dann vor Gericht. So steht es im Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 27, der heilige Gott wird Sünder richten und verurteilen. Was sagt der Herr Jesus? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht in das Gericht. Also hier ist etwas durchbrochen, was sonst gilt. Ja? Kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Aber grundsätzlich ist es so, du bist in diese Welt hineingekommen, du wirst sterben und dann kommst du vor das Gericht Gottes. Was ist noch etwas, ein Grundsatz, was in dieser Welt gilt, ohne Christus gilt? Alle Menschen sind für den Himmel verlorene Sünder. Es gibt für sie keine Möglichkeit, ihr Schicksal irgendwie zu ändern. Weder durch Fasten, noch durch Spenden, noch durch gute Werke oder, ja, egal was man da noch reinlegen kann. Alle Menschen sind Sünder. Das Leben in dieser Welt, auch mit dem Gesetz, das die Juden hatten, lässt keine Wahl. Sie können sich nicht erretten. Der Jesus gibt hier auch wieder einen Hinweis, dass er das ändert, und zwar in Johannes Kapitel 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ja. Was ist noch eine Sache, die grundsätzlich in dieser Welt gilt? Alle Menschen sind Geschöpfe Gottes und gehören nicht zur Familie Gottes. So kommt der Mensch auf die Welt und so geht er von dieser Welt. Er ist ein geliebtes Geschöpf Gottes. Das ist schon wahr. Aber er gehört nicht zur Familie. Jedoch, wer den Herrn Jesus in sein Leben aufnimmt, durchbricht diesen Grundsatz und wird ein Kind Gottes. So heißt es in Johannes Kapitel 1, Vers 12, alle, die Jesus aufnahmen, also alle, die ihn aufnahmen, das bezieht sich auf Jesus, werden Kinder Gottes. Die Grundsätze der Welt trennen den Menschen von Gott und halten ihn auch getrennt. Daran kann der Mensch nichts ändern. Wir sehen im Text, er ist nicht Herr, sondern er ist Knecht. Was er erlebt, das erlebt er als Knecht, entweder unter dem Gesetz und auch unter den Grundsätzen der Welt. Er erlebt das Gesetz als Lehrmeister, hier blau. Ja. Und dies ist nicht immer schön. Ich weiß nicht, wer geht von euch super, 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 super gerne in die Schule. Gibt's so, ganz kurz habe ich mal so einen kleinen Finger gesehen. Also in der Regel ist es doch so, man bekommt immer was gesagt und wird immer wieder korrigiert. Und das hast du nicht richtig gemacht. Und ja, gut, es gibt natürlich auch Ermutigung. Also Ermutigung gibt's ja auch. Aber wer mag denn das? Immer wieder korrigiert zu werden. Ständig gesagt zu bekommen, das war falsch. Ja, wer mag denn das? Ja. Also wir, Kirsten und ich als Ehepaar, haben auch überlegt, wie wollen wir denn die Kinder erziehen? Und es war schon uns bald klar, es ist nicht gut, bei jedem kleinen Fehltritt dem Kind zu sagen, war falsch. Ja. Wir müssen die großen Dinge ansprechen. Über die kleineren kann man vielleicht auch mal drüber hinwegschauen. So habe ich das auch im Weinbau gelernt. Also man schneidet nicht jeden Tag Reben. Ja, man schneidet mal die Rebe und dann darf sie auch mal ein bisschen wachsen und dann wird mal wieder korrigiert, aber nicht andauernd und ständig, weil das verdrießt das Kind. Ist einfach so. Hier, sie waren unter dem Gesetz. Die Juden wussten, was vor Gott richtig ist und wie oft sie auch dagegen gesündigt haben. Und wie ist es bei den anderen Völkern, die in dieser Weise nicht das Gesetz, diese fünf Bücher Mose haben? Gott sagt im Römerbrief, Römer Kapitel 2, Vers 14 und 15, etwas für diese Leute. Da heißt es, wenn nämlich Heiden, die das Gesetz nicht haben, stimmt, haben sie nicht. Gott hat ihnen das so nicht offenbart, ja? Und dann heißt es, doch von Natur aus tun, was das Gesetz verlangt. So sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz, da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt, dazu ihre Überlegungen, die sie untereinander verklagen. Jetzt vielleicht wieder was für den biblischen Unterricht. Beides, das Gesetz wie auch das Gewissen, sagt den Menschen, du bist schuldig. Schuldig. Dem Mensch wird seine eigene Schuld vor Augen gestellt. Im Gesetz kann man es schwarz auf weiß lesen. Ja? Da heißt es, du sollst nicht stehlen zum Beispiel. Du sollst nicht morden. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden oder lügen, könnte man auch sagen. Und der natürliche Mensch, der das jetzt nicht hat, aber der noch etwas aufmerksam ist, der weiß in seinem Herzen, es gibt mein und dein. Und dein ist nicht automatisch mein. Ja? Der kennt doch den Unterschied, ja, zwischen die Wahrheit sagen und lügen und dass Lügen nicht gut ist. Das Gewissen sagt das Gleiche, was das Gesetz sagt. Und es sagt, schuldig vor Gott. Das Gewissen des aufmerksamen Menschen versucht deshalb, irgendwie sich von der Schuld zu befreien. Deshalb gibt es ja auch so viele Religionen. Bei allen Religionen gibt es ein gleicher Nenner. Die Leute wissen, dass sie so, wie sie jetzt sind, eine Veränderung haben müssen. Sie können nicht so zu Gott gehen oder in ihre Vorstellungen hinein. Da muss was sich ändern, muss was verbessert werden. Das Gewissen sagt, du bist schuldig. So war es bei den Juden, das Gesetz ihr Lehrmeister, der ihnen sagte, dass sie falsch leben. Und bei den übrigen Völkern das Gewissen, dass sie anklagten. Und die Menschen leiden darunter. Das ist deshalb so, weil sie bewusst oder unbewusst wissen, es gibt einen heiligen Gott, vor dem ich einmal stehen werde. Diese Sache wird noch einmal ganz brenzlig, wenn du auf dem Totenbett liegst und du weißt, es ist kein Zurück mehr. Jetzt denkst du noch, ach, sterben, dann denke ich nicht drüber nach. Das ist ja vielleicht in 40 Jahren oder 50 Jahren oder 60 Jahren, aber manche wissen, das kann noch 5 Jahre sein oder 2 Jahre. Und wenn ich da liege und ich weiß, ich muss mich verantworten, dann kann das für manche sehr eng werden. Ich weiß, ich übertrete die Regeln für ein Miteinander mit den Menschen, ein gutes Miteinander und ein gutes Miteinander mit Gott. Immer wieder, ja täglich, lade ich Schuld auf mich. Weil ich mich nicht an Gottes Regeln halten kann. Vielleicht geht es noch bei einem tatsächlichen Mord. Also ich glaube jetzt nicht, dass jetzt jemand hier unter uns ist, der wirklich jemand umgebracht hat. Vielleicht aber doch. Aber die allermeisten nicht. Manche Gesetze kann man leicht erhalten. Wie dies. Es ist wie bei einer Verkehr, wie beim, jemand von uns hat jetzt kürzlich einen Führerschein gemacht, der weiß, da gibt es ganz viele Regeln. Unter anderem gibt es diese Regeln, wenn bei einem Andreaskreuz das blinkt, ja, beim Bahnübergang, wenn das da blinkt, dann darf ich nicht mehr drüber fahren. Und es kann gut sein, dass hier einige sind, die haben schon das Blinken gesehen und sind tatsächlich noch nie über die Schiene gefahren. Blinken, klar, bleibe ich stehen. Andere sind vielleicht mutiger und sind nochmal drüber gefahren. Aber es gibt tatsächlich, würde sagen, da habe ich mich immer dran gehalten. Aber jetzt eine andere Sache. Wie ist es mit der Geschwindigkeitsregel? Wer kann da sagen, ich habe mich immer an die Geschwindigkeitsregel gehalten? Immer. Seitdem ich den Führerschein habe. Immer. Vielleicht hat schon vielleicht einer da, der gesagt hat, ich habe noch nie ein Knöllchen gehabt. Ja, das kann schon sein. Aber ob du noch nie die Geschwindigkeit übertreten hast, das ist die Frage. Jetzt die Frage hier zum Gesetz, was ist das höchste Gebot bei Gott? Das Wichtigste. Du sollst Gott über alle Dinge lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit all deiner Kraft, mit all deinem Verstand, das höchste Gebot. Und wer kann sagen, dass er das immer gemacht hat, immer Gott über alle Dinge geliebt? Sehen wir, wir sind schuldig. Immer. Jeden Tag wird die Schuld größer. Das Gesetz öffnet den Juden schonungslos die Augen. Du bist ein verdorbener Sünder. Verdorben. Von der Geburt bis zum Tod, ja, bist du im Grund nicht verbesserbar. Geht gar nicht. Du kannst nicht heute sagen, ab jetzt wird alles anders. Vertrau darauf nicht. Vielleicht haben die Juden etwas gelernt, sich mehr zusammenzunehmen, aber der Sünde wirklich Lebewohl zu sagen, konnten sie nicht. Sie sündigen nicht nur durch ihre Taten, sondern sie sündigen von ihrem Wesen her. Sie tun nicht nur böse Taten, sondern sie wissen, sie sind böse Menschen. Sie sündigen nicht einfach, ja, weil sie eben sündigen, sondern weil sie ein Sünder sind. Ja. Wer so sein Leben ernst nahm und wer Gott ernst nahm, der hatte bald eine brennende Frage. Wer kann mich erlösen? Wie komme ich aus dem Strudel heraus, der mich hundertprozentig in den Abgrund reißt? Das Gesetz dieser Lehrmeister zeigt, was gut ist, und ich tue es nicht. Dadurch baue ich andauernd Unfälle und werde noch auf der Straße sterben. Ich kann nicht Auto fahren. Ja? Ich kann mich nicht retten. So, nun wird gesagt, dass die Zeit des Gesetzes ein Ende hat. Sie wird abgelöst durch die Zeit des Glaubens. Der Zuchtmeister ist ja das Gesetz. Was ist die Lösung, die Gott den Menschen, der sich um seine Sünde bewusst ist, was ist die Lösung, die Gott anbietet? Es ist der Glaube an den Erretter. Hier sehen wir Glaube Ja, diese gelben Striche oder unterstrichenen Worte. Es ist das Vertrauen auf die Hingabe an Christus. Wir sehen, wie oft das Wort Glaube und Christus im Text vorkommt. Kommen wir nochmal zum Straßenverkehr. Vorher musstest du fahren und die Schilder lesen. Du musstest rechtzeitig bremsen und Gas geben, um ans Ziel zu kommen. Heute, im Zeitalter des Glaubens, heißt es, Fahrer, rutsch rüber und lass einen anderen fahren. Ja? Rutsch rüber, vertraue dich Christus an. Er fährt schon dein Auto. Das macht er. Deine ganzen Unfälle hat er ausgebügelt. Du bist sowieso nicht in der Lage zu fahren. Du kennst zwar die Verkehrsregeln, du kennst sogar die Schilder, aber du kannst nicht fahren. Deshalb überlasse die Herrschaft über dein Leben, über dein Fahrzeug wirklich Christus. Jetzt heißt es, heute heißt es, hänge dich an ihn, glaube, glaube, pflege die Gemeinschaft mit ihm, rede mit ihm, bete zu ihm, lies sein Wort, besprich deinen Alltag mit ihm und lass dich von ihm führen, sei bereit, dich auch führen zu lassen, bitte. Dein Augenmerk soll nicht mehr in erster Linie die Schilder sein, sondern es soll dein Herr sein. Der Herr und seine Worte, wie sie das Neue Testament offenbaren. Und wenn jemand den Platz hinter dem Lenkrad dem Herrn Jesus gegeben hat, was geschieht dann mit ihm? Vers 26. Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Wer so Christus sich anvertraut hat, der wird von Gott geadelt. Gott schenkt ihm ein Leben, und zwar auch in einer besonderen Stellung, das hätten wir Menschen uns normalerweise nicht träumen lassen. Es ist ein hohes Privileg, Sohn oder Tochter Gottes sein zu dürfen, ein Kind Gottes sein zu dürfen. Ja. Wodurch wird er, dieser Mensch, zu einem Kind Gottes? Ganz wichtig, dass man nicht den zweiten Schritt vor den ersten setzt, nur durch den Glauben an Christus. Und wie der Glaube aussieht, hatten wir ja schon gehört. Rutsch rüber. Wir kommen nun zu den Vorrechten oder zu den Segnungen, die Gott einem Gotteskind gibt. Einmal die Befreiung. Deutlich wird hier in Vers 24 gesagt, dass man von dem allerhöchsten Richter, und über ihm gibt es niemand, dass vor dem allerhöchsten Richter ein Kind Gottes gerecht ist. Gerecht. Der Richter schaut auf das Kind und sagt, du bist gerecht, obwohl es selbst weiß. Ich habe so viele ungerechte Taten getan. Aber der Richter spricht dieses Kind gerecht, weil es mit dem Gerechten verbunden ist, in Christus, sonst nicht. Du bist befreit, aus eigener Anstrengung in den Himmel kommen zu wollen. Wir sind befreit vom Dienst aus Angst um unser eigenes Heil. Ihr kennt auch Zeugen Jehovas, ich ja auch. Und ich hatte mal, weiß nicht, ob es in Wuppertal war oder, also in einer Großstadt war es, habe ich mit einem Zeugen auch etwas länger gesprochen und habe dann auch auf ihren Dienst hingelenkt. Und dann sagte er, ja, nur ein Zeuge, der zeugt, ist ein Zeuge. Wer nicht zeugt, ist auch kein Zeuge. Dann habe ich gemerkt, sie laufen um ihr Leben. Das bedeutet, sie müssen das tun, damit sie am Leben bleiben. Wie haben wir es doch gut, dass wir sagen, unser Leben ist Christus. Wir glauben an ihn. Wir lieben ihn. Wir haben uns mit ihm verbunden. Wir müssen nicht um unser Leben laufen. Das Gesetz sagt noch, Galater 3, Vers 12, der Mensch, der dies tut, wird leben. Das sagt das Gesetz. Und heute hören wir den befreienden Ruf, was schon der Paulus dem Kerkermeister gesagt hat, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet. Gerettet, für den Himmel gerettet, natürlich. Wir sind befreit. Die Verbindung mit Christus ist eine weitere Segnung. Christen sind nicht einfach befreit, tun und lassen zu können, was sie wollen. Dazu hat uns Gott nicht befreit, sondern wir sollten die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus genießen. Es heißt hier, ihr habt Christus angezogen. Ihr habt somit auch Gemeinschaft mit ihm. Ich bin froh, dass ich hier, auch hier mit dieser Jacke und so weiter, vor euch stehe. Ich bin angezogen, ich denke mit einer schönen Jacke. Wenn wir sagen, wir sind mit Christus verbunden, der Vater, der uns sieht, sieht zuerst mal Christus, den wir angezogen haben. Es ist ein großes Privileg, ein großes Geschenk, Gemeinschaft mit dem zu haben, der mit dem Vater und dem Heiligen Geist dieses Universum geschaffen hat. Und der dafür sorgt, dass wir anständig bekleidet sind, wenn wir vor dem Heiligen Gott stehen. Der uns wärmt, ja, und der uns schützt. Durch die Verbindung mit Christus erlebt ein Gotteskind den rechten Halt, den es in seinem Leben braucht. Kannst du dich noch daran erinnern, als du ein kleines Kind warst und ihr als Familie eine Autoreise gemacht habt? Ich weiß noch, als ich ganz gemütlich einschlafen konnte, wenn mein Vater fuhr. Mein Vater fährt und ich musste nicht immer überlegen, hoffentlich, ja, hält er sich an die Verkehrsregeln oder hoffentlich übersieht er auch nichts, muss doch noch rausschauen, dass das alles läuft. Nein, ich konnte ganz zufrieden einschlafen, weil ich wusste, der Papa macht's schon, der kann's. Ich habe großes Vertrauen, ja, dass mein Vater gut fährt. Wir kommen an. Dieses Vertrauen habe ich nur auf einen Menschen gesetzt. Wie viel mehr hilft doch Christus, mit dem wir verbunden sind. Was ist noch eine Segnung? Eine dritte Sache, die hier erwähnt werden soll, ist die Gleichwertigkeit. Übrigens ist das kein Vers, der behauptet, dass jeder Christ jede Aufgabe in der Gemeinde zu tun berechtigt ist. Achtet bei der Auseinandersetzung, wenn es um zum Beispiel um Gemeindeleitung oder Predigtdienst geht, ob dieser Vers hier auch zitiert wird. Es kann sehr gut sein, wo es dann hier ja heißt, ja, da ist nicht mehr Mann noch Frau und so weiter, sondern ihr seid alle einer in Christus. das bezieht sich nicht auf den Dienst, sondern es wird hier deutlich gemacht, dass wir alle zusammengehören. Da gibt es keine Unterschiede, so wie es auch der Arthur gesagt hat. Ob ein Säufer oder ein Direktor einer großen Familie sich zu Christus hingewandt hat, es besteht da kein Unterschied. Ob es eine Prostituierte war oder eine Krankenschwester, ganz gleich wie die Vergangenheit ist, der Status in der Gemeinde, in der Familie Gottes ist der gleiche. Alle sind gleich gerettet. Für alle wurde der gleiche Preis bezahlt. Es kostete Gott für die Hure sowie für die Nonne den gleichen Preis, nämlich das Blut seines sterbenden Sohnes. Und das, wenn das so ist, dass wir vor Gott alle gleich in dieser Weise sind, dann gibt es auch die Verbindung unter den Geschwistern. Alle sind nicht nur gerettet, sondern auch miteinander verbunden. Und das ist Gottes Geschenk an seine Kinder. Wenn wir uns anschauen, sollten wir nicht nur hier den Herrn so und so sehen oder den Klaus oder den Harry oder Johannes, sondern auch mein Bruder, meine Schwester, weil sie, wie ich, an dem Herrn Jesus gläubig geworden sind. Der nächste Punkt, der hier erwähnt wird, ist ganz unten ein Geschenk Gottes. Er ist nicht mehr Knecht, sondern Sohn und somit Erbe. Wer ein Erbe antritt, nimmt etwas in Besitz. Ich darf es mit besitzen, mit genießen. Es steht mir rechtmäßig zu. Ein Kind Gottes darf das ewige Leben, die ewige Heimat bei Gott genießen. Er will es dir schenken, als Erbe genießen. Und das darf er in alle Ewigkeit. Da gibt es nicht irgendwo mal einen Abbruch und sagen, naja, heute hast du dein Zimmer nicht aufgeräumt oder irgendwas, du musst mal draußen schlafen. Nein, ewig. Er darf in alle Ewigkeit mit Christus verbunden sein. Das bedeutet mit der ewigen Liebe. Wie sehnen wir uns manchmal hier auf dieser Erde nach Liebe? Dort im Himmel wird sie ständig erfahrbar sein, weil Gott die Liebe ist. Wir haben gesehen, wie ein Mensch von einem Knecht, der sich nicht retten kann, obwohl er nach dem Gesetz des Alten Testaments lebt, dann zu einem Sohn Gottes wird. Er wurde allein deswegen Sohn Gottes, weil er an Christus, seinem Erlöser, glaubt. Dadurch wird er auch Erbe für den ewigen Himmel. Ist damit alles gesagt? Gibt es für einen solchen Menschen keine weiteren Taten zu tun? Um gerettet zu werden, nicht. Das hat Christus alles getan. Es gibt aber natürliche Taten, die ich noch kurz vorstellen möchte. Ich weiß, die Uhr ist schon etwas vorgeschritten, aber heute ist ja Sonntag. Das Erste, was deutlich ist, ist dies: Zu einem natürlichen Menschen, der zu Christus gekommen ist, ist eines ja wie das Herz, wie der Herzschlag. Glaube da. Glaube ist da. Aber das bedeutet nicht nur Glaube bis zu meiner Bekehrung, sondern ich glaube weiter. Natürlich. Warum soll ich nur glauben bis dahin, wo ich dann sage, so, jetzt bin ich gerettet und jetzt bin ich wieder ungläubig. Also Ungläubige kommen nicht in den Himmel. Ja. Also das ist etwas, was so selbstverständlich ist. Der Glaube an Christus begleitet den Christen. Ihr wisst ja, was Glaube ist. Rutsch rüber. fahre nicht selbst. Vertraue dein Leben Christus an. Vertraue deine Sünden Christus an. Alles. Glaube. Vertraue ihm. Er macht's gut. Das Zweite, was selbstverständlich ist, hier kurz. Wer glaubt, betet. Und nicht in dieser Weise, Gott, du bist der allerhöchste Richter, sei mir barmherzig in deinem Gericht, wenn ich einmal vor dir stehe. Da ist so viel Angst dabei. Ein Kind Gottes darf wissen, Gott ist mein Vater, mein Papa. Er hatte eine große Sehnsucht, bis ich endlich Ja gesagt habe. Er hat um mich geworben, hat alles getan, damit ich gerettet werden kann. Und jetzt habe ich es gemacht und jetzt darf ich zu meinem großen und wunderbaren Gott Vater sagen. Sicherlich in aller Ehrfurcht. Aber es gibt ein Kind-Vater-Verhältnis. Ich bete. Überlege, wie es in deinem Leben ist. Wie selbstverständlich ist das Gebet für dich? Wie selbstverständlich ist es, dass du sagst, ja, Herr Jesus, im Moment weiß ich keinen Ausweg. Ganz bewusst will ich jetzt auch da wieder rüberrutschen und übernehme da das Steuer, auch in diesem Problem. Das Nächste, was mir aufgefallen ist, selbstverständlich. Wir sehen in Vers 26, denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, ihr habt Christus angezogen. Gerettet, Kind Gottes, wird man durch den Glauben, das sehen wir in Vers 26, Söhne Gottes, werden wir durch den Glauben, nie durch die Taufe. Aber was ist denn selbstverständlich? Selbstverständlich so wie der Glaube grundsätzlich, wie das Gebet. Wenn ich doch an Christus glaube, dann will ich mich doch auch auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen lassen. Wie ist das mit dir? Bist du gläubig? Dann lass dich durch Gottes Wort einfach ansprechen. Ich komme zum vierten und letzten Punkt der Selbstverständlichkeiten des Christus. Gegenseitige Annahme und Dienst. Denn ihr alle, die ihr auf Christus, das heißt in Vers 28 nochmal, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Wir dürfen uns nicht in dieser Weise ansehen. Ja, du kommst aus Rumänien, du kommst aus Russland, du kommst aus Bayern oder du kommst aus den neuen Bundesländern oder so und so und vielleicht dann noch innerlich werten. Verkehrt, völlig verkehrt. Alle sind wir eins in Christus. Das heißt Annahme. Annahme. Mein Bruder, meine Schwester. Und gemeinsam wollen wir im Reich Gottes mitarbeiten und mithelfen, da wo es eben geht. Wie ist es da in deinem Herzen? Ist für dich die Gemeinde mehr als ein Besuch am Sonntagmorgen. Siehst du in dem anderen, der auch an Christus glaubt, einen wirklichen Verwandten, ja einen Bruder oder eine Schwester? Ich meine das nicht einfach nur theoretisch, sondern praktisch. Wer mit Christus im Glauben verbunden ist, ist automatisch auch mit den anderen verbunden. Alle in Christus bedeutet mit allen verbunden. Wie ist das, wenn wir als Kinder Gottes gemeinsam Gottes Ziele verfolgen? Jetzt war ja das Zeltlager. Warst du dabei mit dem Angebot deiner Hilfe, mit deinen Gedanken, mit deinen Gebeten? Gibt es ein Wir oder ein Ihr? Ja, verstehen wir? Heißt es, wir machen das oder ihr macht das? Das sind so Symptome, die zeigen, wo das Herz steht. Selbstverständliches Christentum ist das Bestreben nach Verbundenheit und Einheit. Das, was Christus geschaffen hat, soll auch in der Praxis sichtbar werden. Seht, wir haben sie einander so lieb. Das soll nicht nur in der Bibel stehen. Seht, wir haben sie einander so lieb. Das möchte auch in unserem Herzen sein. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen. Gott möge uns dazu seinen Segen schenken. Amen.